Euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht, wenn ich uns den heutigen Predigttext lese. Wir sind im Buch Jesaja, gehen also ins Alte Testament, Kapitel 11, 1 bis 10. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Lasst uns beten. Herr Jesus, dein Wohnsitz ist prächtig, du thronst im Himmel und du bist vor 2000 Jahren Mensch geworden, bist zu uns herabgestiegen. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute Morgen uns diesen Text aufschließt, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest. Danke, dass wir mit deinem Reden rechnen können. Herr, du bist unser Gott. Danke, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich hätte jetzt sehr gerne eure Gedanken lesen können, als ich diesen Text gelesen habe. Ich weiß, welche Gedanken ich hatte, als mir dieser Text heute zum Predigen gegeben wurde. Und zuerst einmal bin ich etwas erschrocken von den Aussagen, die hier sind, die erstmal sehr unverständlich scheinen und dann aber so groß auch sind. Am besten hat das Spurgeon, ein großer Prediger aus dem 19. Jahrhundert, ausgedrückt. Das ist ein Stück des Evangeliums nach Jesaja. Die frohe Botschaft nach Jesaja. Und das nicht erst dann, wenn Jesus auf die Erde gekommen ist, sondern schon 700 Jahre vorher. Gott hat Jesaja so viel vorausschauen lassen. Und da möchte ich euch jetzt gerne mit hineinnehmen. Den ersten Punkt habe ich überschrieben, die Situation Tod. Beginnen wir mal nicht mit Evangelium. Die Situation Tod. Ich lese uns nochmal diesen ersten Vers. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Das ist ein Bild. Da ist ein Baum abgehauen. Und wenn ein Baum abgehauen ist, dann ist er tot. Da kommt erstmal nichts heraus. Und die Frage ist, habe ich überhaupt Hoffnung, dass da nochmal etwas herauskommen kann an neuem Leben. Wenn ihr im Moment in die Natur schaut, da sprießt nicht viel Grünes heraus. Von der Jahreszeit ganz normal. Vielleicht wird es ja an Weihnachten wieder anders. Erinnert ihr euch an Weihnachten, wo plötzlich zur falschen Jahreszeit die Bäume anfingen auszutreiben? Eigentlich hast du im Winter nicht die Hoffnung, dass neues Leben in der Pflanzenwelt aufsprießen könnte, und dann geschieht es doch plötzlich. Das ist das Bild, das hier ist. Es ist tot. Jetzt müsste eigentlich ein Wunder geschehen, dass es neu aufsprießt. Hier wird dieser Baumstumpf näher bezeichnet, der Baumstumpf Isais. Isai. In manchen Übersetzungen dürfte auch Jesse stehen. Das kennen wir auch von Weihnachtsliedern, da kommt das immer wieder vor. Das ist der Vater von David. König David aus dem Alten Testament, sein Vater Isai. Und hier geht es nicht rein um Menschen, sondern hier geht es um diese Königsherrschaft. Mit der Königsherrschaft Davids scheint es hier ganz schlecht zu stehen. Aber das ist doch der König, den Gott nach seinem Herzen ausgesucht hat, oder David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Nachfolger, die Könige, die dann kommen, die werden ja immer daran gemessen, wie verhalten sie sich in ihrer Beziehung zu Gott. Sind sie Gott treu und führen sie das Volk zu Gott hin oder führen sie das Volk von Gott weg? Eben in der Textlesung haben wir von Hirten gehört. Solche Könige im Alten Testament sind immer auch Hirten. Die müssen sich um die Schafe kümmern, dass diese Schafe mit Gott leben können. Und jetzt ist dieser Baumstumpf abgehauen. Da muss ein sehr, sehr schlechter König dran gewesen sein. Ich denke, es war der König Ahas. Ist der jemand ein Begriff, Ahas? Übel oder nicht übel?
Durchwachsen.
Übel. Bekannt ist einer, der sehr ähnlich klingt. Ahab. Ohne es. Und dem ordnet man alles übel zu. Ich würde dem Ahas nahezu genauso viel übel zuordnen. Ahas ist ein König, der das Volk so richtig von Gott wegbringt. Da gibt es eine Situation, da sieht er einen heidnischen Altar, einen Götzenopferaltar. Und eigentlich müsste er sagen, das passt so überhaupt nicht zu meinem Gott. Ich will damit nichts zu tun haben. Was macht der Ahas? Er holt sich diesen Altar nach Jerusalem. Den richtigen Altar schafft er aus dem Tempel raus und diesen heidnischen Altar lässt er mitten ins Haus Gottes stellen. Und dann steigt er auf diesen Altar, sagt uns der biblische Bericht, und opfert auf diesem falschen Altar. Das ist der Ahas. Und jetzt versteht man, warum hier dieser Baumstumpf abgehauen ist. Das Haus Davids, diese fromme Dynastie, ist gerade mausetot. Und wenn du so einen König dran hast, der solche Dinge tut, gibt es denn dann noch Hoffnung? Jesaja, zwei Kapitel weiter vorne, drei Kapitel weiter vorne, am Ende von Jesaja Kapitel 8 heißt es: Überall sieht man nur Not, Finsternis und beängstigendes Dunkel. Ja, das ist die Situation. Und dann geht es auch hier weiter. Doch die Finsternis wird nicht verscheucht, denn wer jetzt in Not ist, bleibt nicht im Dunkel. Einst hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verachtet, aber später bringt er die Straße am Meer wieder zu Ehren, das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Wenn du so mitten in der Finsternis bist, und dann diese Verheißung, da wird ein Licht wieder kommen. Da wird wieder etwas von Gott in diese dunkle Welt hineinkommen. Das fängt mit dem Sohn von Ahas an. Das ist der Hiskia. Den Hiskia mag ich sehr. So in seiner Gottesbeziehung. Da strahlt zum ersten Mal ein Licht auf. Aber dieser Trieb, der aus dem abgeschlagenen Baumstumpf herauskommt, der wahre Trieb, das ist dann Jesus. Jesus. Der wahre König aus dem Hause David, der in diese Finsternis kommt. Als Jesus nach Kapernaum zieht, das war ja sein Wohnort, da wird genau diese Jesaja-Stelle zitiert. Das Volk, das im Dunkel lebt, hat ein helles Licht gesehen, denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Ich wünsche uns allen, wenn es dunkel ist, ganz finster, wenn eigentlich keine Hoffnung mehr da ist, dass, wenn Gott uns verlassen zu haben scheint, dass dann die Hoffnung ist, dass wieder ein Licht aufstrahlt, dass wieder Leben hineinkommen kann, weil Gott ins Leben tritt. Ein zweiter Punkt, wie tritt dieses Leben in mein Leben? Wie kommt das Licht und macht es hell? Hier ist ein Gegenmittel im Text genannt, Gottes Geist. Ein Gegenmittel gegen all diese Finsternis und gegen all diesen Tod und all diese Hoffnungslosigkeit. Vers 2. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Das war nötig. In so einer Zeit der Finsternis wie unter König Ahas, da war es nötig, dass man wieder den Durchblick hat. Dass man wieder erkennt, wer Gott ist und wie Gott ist und was Gott mit einem vorhat. Und das unterscheiden kann von all dem Götzendienst, den der Ahas so forciert hat. Da ist man weg von Gott, da ist man Gott fern und dann kommt Gottes Geist und schenkt wieder Durchblick. Auf was kommt es eigentlich wirklich an? Was zählt? Was hat Gewicht? Was gibt Hoffnung? Was verändert? Was nimmt dem Tod die Kraft? Das ist das, was hier geschieht. Das fängt, so sagt uns die Bibel, mit Jesus an. Als Jesus, da ist er noch nicht öffentlich aufgetreten, zu seiner Taufe kommt, da sagt Johannes der Täufer: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm, auf Jesus blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wen er bleibt, der ist es. Der ist es. Der Geist Gottes kommt auf Jesus. Wisst ihr was? Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, warum Jesus eigentlich diesen Geist braucht. Er ist doch Gottes Sohn. Aber so wie sonst auch bei der Taufe, er stellt sich letztendlich in die Reihe der Sünder. Und so wie wir Gottes Geist brauchen, dass er Leben schenkt, dass Licht in unser Leben kommt, dass Liebe in unser Leben kommt, so wie wir das brauchen, so macht es uns Jesus hier vor. Das ist auch so eine Bestätigung vom Vater im Himmel. Das ist mein Sohn. Lesen wir auch im Paralleltext. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. der ist wirklich so, wie ich es haben will. Ich habe eben den Text nicht ganz zu Ende gelesen. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist aus Johannes 1. Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der euch mit dem Heiligen Geist tauft. Frage: Wir, die wir heute Morgen da sind, seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft? Seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft? Ist dieser Heilige Geist in euer Leben gekommen? Hat dieser Heilige Geist euch erfüllt, so wie es in Römer 5, Vers 5 heißt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist? Hat dieser Heilige Geist euch wirklich ergriffen? Wenn das der Fall ist, dann haben wir genau das erlebt, was hier bei der Taufe Jesu angekündigt ist. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Nochmal, was ist das für ein Geist? Ein Geist der Weisheit? Weisheit. Es braucht so oft weise Entscheidungen. Wenn ich das und das tue, wird das zum Segen dienen oder wird es unweise, zum Schlechten dienen? Der Geist der Einsicht. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr gern mehr verstehen möchtet, wie Gott wirkt und was Gott möchte? Und manchmal fehlt mir die Einsicht in das, was wirklich von ihm kommt und das, was nicht von ihm kommt. Das ist dieser Geist, der uns seinen Weg führt in der Nachfolge und nicht meinen eigenen Weg. Es ist der Geist des Rates. Ich könnte euch im Moment genug Punkte in meinem Leben sagen, wo ich ganz dringend Rat bräuchte, was richtig ist. Bei sehr, sehr wichtigen Entscheidungen. Manchmal sind es kleine Entscheidungen, manchmal sind es große. Der Geist Gottes ist ein Geist, der uns wirklich Rat gibt. Ich habe jetzt betont, der uns Rat gibt. Manchmal bekommen wir ja Ratschläge. Die Betonung scheint mehr auf dem Schlag zu liegen. So ist der Geist Gottes gerade nicht. Das sind nicht Schläge, sondern das ist wirklich ein Rat, der uns zum Heil dient. Der Geist der Erkenntnis. Ich möchte mehr von Gott erkennen. Mehr. Er hat so viel offenbart. Ein ganzes dickes Buch. Und je mehr wir von diesem Buch in unserem Leben erleben und durchleben, umso mehr wird Erkenntnis Gottes wachsen. Und ein letzter Punkt hier, es ist ein Geist der Gottesfurcht. Da habe ich vor kurzem drüber gepredigt. War es vor 2 Wochen? Gottesfurcht. Das ist so wichtig, diese große Ehrfurcht vor Gott, die ihn Gott sein lässt und mich Mensch sein lässt. Das ist der Geist, der auf Jesus gekommen ist. Das ist der Geist, den er uns heute weitergegeben hat und weitergibt. Und das ist der Geist, mit dem wir uns immer wieder füllen lassen sollen und müssen. Es gibt eine wunderbare Zusage im Blick auf diesen Geist. Da heißt es in Lukas 11, da sagt Jesus, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Hast du Gott heute schon um den Heiligen Geist gebeten? Um ein wirkliches Erfüllt und ergriffen werden mit dem Heiligen Geist? Was für eine Zusage! Gott wird es tun. Ein dritter Punkt. Unser Text fährt weiter mit dem Messias und da heißt es, er richtet nicht nach dem Augenschein, Und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Auch hier voll Bilder. Es geht um Gerechtigkeit, um gerechtes Richten, eine gerechte Rechtsprechung im Land, eine Rechtssicherheit, dass nicht nur der Reiche vor Gericht Recht bekommt, sondern auch der Arme und der, der keine Lobby hat. Am liebsten würde ich euch jetzt lange von das Veranschaulichen am Hand, von meinem Lieblingsland Italien. Da ist das so ein Riesenthema, eine gerechte oder nicht gerechte Rechtsprechung. Ich habe mich gefragt, könntest du in so einem Land leben, Thomas? Vielleicht könnte ich es noch mit Vorbehalt, meine liebe Frau könnte es nicht. Warum? Weil es in diesem Land Italien immer wieder Ungerechtigkeiten gibt. Bis hin, dass zum Beispiel ein Mord verjährt. Selbst das gibt es. Und damit könnte meine Frau nicht leben. Weshalb? Weil sie ein ganz, ganz großes Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat. Und darum geht es hier in diesen Versen. Wir leben auch mit so viel Ungerechtigkeiten. Im Großen und im Kleinen. Im Alltag, in der Familie, in der Gemeinde. So oft geschieht einem Unrecht. Und was willst du dann gerne tun? Du möchtest Recht bekommen. Und du möchtest auch, dass diese Ungerechtigkeit wettgemacht wird, wieder gut gemacht wird. Und ihr kennt auch alle die Hilflosigkeit, weil das oft nicht geht. Jesus sagt in Matthäus 5, selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Dann kommt die Verheißung. Sie sollen satt werden. Das wird ein wunderbarer Zustand, wenn mal wirklich Gerechtigkeit hier auf dieser Erde sein wird. Ist hier auf dieser Erde Gerechtigkeit möglich? Ich glaube, dass wir hier als Gemeinde zusammengestellt sind, um ein wenig davon umzusetzen miteinander. Und zwar darin, wie wir miteinander umgehen. Ist euch auch von Geschwistern, sei es hier, sei es in anderen Gemeinden oder wo ihr seid, Ungerechtigkeit schon geschehen? Ich fürchte, auch wir hier in Bad Godesberg als Gemeinde haben da manches noch zu lernen. Manches zu lernen. Und Gerechtigkeit auf Erden ist möglich, wenn wirklich Jesus uns verändert. Wir haben miteinander in der letzten Zeit den ersten Johannesbrief hier in der Predigt gemacht. Da ist so viel von Liebe die Rede. Da gehört auch dazu, dass man gerecht ist. Und dass anderen Gerechtigkeit geschieht. Ein kleines Stückchen Himmel auf Erden ist in der Gemeinde möglich. Aber ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg da vor uns. Aber auch einen guten Weg. Wahrer Friede ist der nächste Punkt. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Also beim letzten schaudert es mich. Wenn ich mir vorstelle, dass einer meiner drei Kinder seine Hand ins Schlangenloch gesteckt hätte, dann, sie haben manches gemacht in ihrer Kindheit, aber das glücklicherweise nicht. Das sind Bilder wirklichen Friedens in der Welt und in der Natur. Da geht es nicht mehr um Fressen und gefressen werden, da ist nicht mehr das größte Lebensgefühl und das stärkste Angst, sondern da ist Harmonie, da ist Frieden, da ist die Angst gewichen, da ist die Todesangst weg, da ist das Sterben weg, da frisst einer nicht mehr den anderen. Das ist wunderbar, oder? Und manchmal diskutiert man dann, wann wird das sein? Ist das jetzt tausendjähriges Reich? Jesus herrscht auf der Erde. Ist das in der Ewigkeit? Ich glaube, dass es hier weniger um Zeitpunkte geht, als um Prinzipien. Hier geht es um wahren Frieden. Echtes Shalom. Beispiel hier ist die Natur, aber das sind natürlich auch menschliche Beziehungen mit gemeint. Manchmal fragt man sich, wo es schwerer ist. In der Natur, wo einer den anderen frisst, oder zwischen Menschen, wo einer den anderen frisst, bildlich. Wo ist wirkliche Versöhnung, wo ist wirklicher Frieden leichter möglich? Beides scheint so fern. Ich meine, dass hier nicht nur von Zukunft die Rede ist. Zwei Punkte will ich dazu machen. Da ist nicht nur von Zukunft die Rede. Wenn hier dieses Friedensreich ist, da sitzt jemand im Regiment. Da sitzt jemand auf dem Thron, der all das in seinen Händen hält. Wer sitzt heute auf dem Thron? Wann war unser Sturm? Freitag war es, oder? Donnerstag, Freitag. Wann hat es das Dach weggeblasen? Freitag, oder? Es war Büchertischeinsatz. Und beim Aufbauen habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Segelhissen im Sturm. Das hat geblasen und es hat das Dach geweht und ja, und vielleicht eine halbe Stunde später hat sich das Dach verabschiedet nach oben, ist davon geflogen. Es blieb glücklicherweise an einem Laternenpfahl hängen. Es ist nichts passiert, außer dass ein großer Schreck da ist und dass der Bibelstand, es ist glücklicherweise der alte Stand, nicht das schöne neue Zelt, ein wenig Schaden genommen hat. Es hat diese Stahlkonstruktion verbogen. Wer ist im Regiment? Da gehst du für Jesus auf die Straße, um anderen von der Liebe Gottes weiterzugeben. Und dann weht's dir's Dach weg. Was will eigentlich Gott damit? Er sitzt doch im Regiment, oder nicht? Wir machen solche Stellen wie hier Hoffnung, dass Jesus heute schon als unser König regiert. Mir macht es Hoffnung, dass dieses Dach nicht wegfliegen konnte, außer wenn Gott das zulässt. Dass nichts an Gott irgendwo vorbeigeht, sondern dass er heute schon regiert. Und in der Situation ist das für mich gar nicht so leicht anzunehmen. Herr, was soll das? Ein zweiter Punkt hierzu. Schon jetzt und hier und heute. Es heißt in 1. Petrus 2, und auch da wird aus dem Buch Jesaja zitiert. 1. Petrus 2, Jesus hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Mir geht es hier um Heilung, Und offenbar geht es hier nicht oder nicht nur um körperliche Heilung, sondern um viel, viel mehr. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Was ist das für eine Heilung? Uns ist eben im Text mit dieser Harmonie in der Natur eine ganz, ganz große Stufe von Heilung begegnet. In der Natur war so viel kaputt, und Gott macht es heil. Ich glaube, dass wir Menschen durch die Sünde, durch die Sündenkrankheit sehr krank sind, sehr verletzt, manchmal zerstört. Und Gott möchte jetzt und hier und heute ein Stück von dieser Harmonie, die mal später sein wird, von diesem Frieden, diesem Shalom, davon möchte er heute schon etwas umsetzen. Gott möchte jeden von uns heilen von der Sündenkrankheit. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich merke bei mir, wie nötig ich das habe. Das sind oft Dinge, die ich selbst überhaupt nicht heil machen kann. Und da kann ich noch so lang therapieren und Sonstiges. Gott möchte heil machen. Nachher gerne. Ich möchte einen letzten Punkt machen. An jenem Tag, Vers 10, an jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Dieser Spross, von dem man noch nichts gesehen hat, der wird richtig als Zeichen dastehen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist Herrlichkeit oder Pracht, Schönheit. Das wird ganz anders sein als Weihnachten, auf das wir gerade zugehen, oder? Da lag dieser Herr der Welt, dieser Retter, in einer Krippe, in einem Stall. Und jetzt wird Jesus herrlich erkennbar sein und die Völker werden zu ihm strömen, weil es sie richtig hinzieht, dort, wo Gott ist. Ich freue mich darauf, das muss wunderbar sein in der Zukunft, und ich freue mich, dass wir erleben können, wie es auch heute Menschen schon zu Jesus wirklich hinzieht. Ich möchte jetzt gerne euch bitten, dass wir aufstehen und genau zu diesem Jesus hingehen und ihm sagen, wie wunderbar seine Menschwerdung und seine Errettung ist. Ich mache den Abschluss.